Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute das Thema die politische Krise in der Tschechischen Republik. Was ist das, die politische Krise in der Tschechischen Republik? Ich möchte zum Anfang ganz kurz die Gäste begrüßen. Das ist zunächst mal Bára Procházková von der tschechischen Zeitung, Wochenzeitung Respekt. Es ist Professor Dr. Jiří Pešek vom Institut für internationale Studien der Karls-Universität in Prag. Und es ist Kai-Olaf Lang, der Mitteleuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herzlich willkommen.
Guten Morgen. Guten Tag.
Hallo. Angefangen hat es vielleicht, um die kürzer zurückliegende Krise ein bisschen aufzufächern, mit dem Streit innerhalb der ODS, wo die Regierung Topolánek einen europafreundlichen Kurs gefahren ist und der Ehrenvorsitzende Klaus und Staatspräsident Klaus eben einen sehr europakritischen Kurs gefahren hat. Darüber ist Staatspräsident Klaus dann wutentbrannt später ausgetreten aus der Partei, hat seinen Ehrenvorsitz zurückgegeben, hat sogar versucht, eine andere Partei zu gründen. Die Regierung ist dann aber gestürzt worden von einem Bündnis von ČSSD, Kommunisten und einigen Überläufern, sodass mitten in der tschechischen Ratspräsidentschaft der Europäischen Union eine Expertenregierung ans Ruder gekommen ist, die von keiner Mehrheit in den Parteien im Parlament getragen wurde. Das hat sehr zum Image-Schaden von Tschechien in der Europäischen Union beigetragen. Geplant waren dann im Herbst vorgezogene Neuwahlen im Oktober. Das Verfassungsgericht hat die aber im September verboten, weil sie nicht auf verfassungsgemäße Art und Weise zustande gekommen sind. Dann wurde nochmal versucht, mit einer Verfassungsänderung, mit einer 4/5-Mehrheit im Parlament die Legislaturperiode zu verkürzen. Das wiederum haben dann aber die Sozialdemokraten, die eigentlich die Wahlen gewollt hatten, nicht mitgemacht und die Kommunisten auch nicht, sodass jetzt die Wahlen zum regulären Zeitpunkt erst im nächsten Frühjahr stattfinden werden, sodass die Expertenregierung Fischer von einem Mann, der aus dem Statistikamt der Tschechischen Republik kommt und kein Politiker eigentlich ist, dieser hat jetzt die Aufgabe, bis nächstes Frühjahr die Tschechische Republik zu regieren. Und alle Parteien haben sich erfreut gezeigt, dass diese Regierung innerhalb dieser Zeit eigentlich auch nicht vorhat, irgendetwas zu tun. Und sie finden das gut, dass keine großen Ambitionen in dieser Regierung da sind und eigentlich ist politischer Stillstand. Meine erste Frage dazu geht an Kai-Olaf Lang. Was ist eigentlich der tiefere Grund für dieses Nichtfunktionieren der tschechischen Parteiendemokratie?
Also wir haben tatsächlich, glaube ich, zwei Ebenen von Ursachen, die hinter dieser gegenwärtigen Krise stehen, die eher kurzfristigen, die letzten Endes resultieren aus dem Wahlergebnis der letzten Parlamentswahlen von 2006, wo wir ja eine Pattsituation letzten Endes hatten. Und insofern war eine sehr fragile Situation von Anfang an vorprogrammiert, eine fragile Situation eigentlich für jede Regierung, die ans Ruder kommen würde. Wir sehen dabei auch, dass die Sozialdemokraten, die sich ja sehr stark immer auch als sozusagen proeuropäische und staatstragende Partei verstanden haben, selbst ein Mindestmaß an Loyalität vermissen ließen, an Loyalität gegenüber der Regierung Topolánek, als sie diese sozusagen während der Präsidentschaft stolpern ließen. Das ist schon relativ erstaunlich für eine Partei, die eigentlich so ein Pfeiler der Stabilität in der Tschechischen Republik sein sollte. Dazu kamen die obligatorischen Querschüsse von Klaus aus der Burg. Während der Regierung Topolánek eine Regierungspartei, eine dominante Regierungspartei ODS, die über lange Strecken hinweg intern nicht gefestigt war und aus der dann erst nach einem langen Hin und Her und nach einer Eskalation Ende vergangenen Jahres während des Parteitages Topolánek als Sieger hervorging. Wir sehen auch, und das sollten wir nicht vergessen, dass wir in Form der Kommunistischen Partei Böhmens und Mehrens, der KSČM, ein Element, der auf der politischen Landkarte der Tschechischen Republik haben, das sozusagen zumindest halb isoliert ist und das deswegen am Rande steht und das deswegen dem Zustandekommen von stabilen Mehrheiten entgegensteht. Wenn man das zusammenfügt, kommen wir, glaube ich, zu der zweiten, sozusagen strukturelleren Ebene, die das Problem ausmachen. Wir sehen, und das scheinen mir Kernherausforderungen der tschechischen Politik zu sein, zum einen das Fehlen eines Staatskonsenses. Also es dominiert der Partikularismus in den Parteien, die für kurzfristige Nutzenerwähnungen heraus sozusagen auch Regierungen, die den Stock zwischen die Speichen stecken. Das ist nicht charakteristisch für die Tschechische Republik, aber dennoch ist das momentan, also, wird das momentan relativ prekär. Und das andere Element, wir sehen so eine Art stabile Instabilität. Das Parteiengefüge in der Tschechischen Republik, auch im mitteleuropäischen Vergleich, ist verhältnismäßig konsolidiert. Es sind seit Beginn der 90er Jahre Parteien wie die ODS, die CSSD, die dann später aufstieg, die Christdemokraten, die den Ton angeben, was zunächst einmal positiv ist, aber gleichzeitig hat sich unterhalb dieser Schicht sozusagen ein relativ undurchsichtiges Netzwerk von Korruption, von eine Grauzone zwischen Staat, Politik, Administration und Wirtschaft herausgebildet, wo sozusagen Figuren immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Die Herren Schlauf in der Vergangenheit, Herr Dalík, also dubiose Lobbyisten, die bis hinein zur Unterwelt Kontakte haben und die aber gleichzeitig auch sozusagen die Regierungschefs und Parteichefs beraten können. Also stabile Instabilität auf den ersten Blick scheint es gefestigt, aber unter dieser Struktur sehr undurchsichtige Machenschaften, die zu neuen Formen der Instabilität führen.
Bára Procházková, Sie beobachten als Journalistin für die Wochenzeitung Respekt diese politische Szene, und im Respekt wird ja manchmal auch relativ respektlos die Politik kommentiert und kritisiert. Die Analyse, die Sie eben von Kai-Olaf Lang aus deutscher Perspektive gehört haben, würden Sie sagen, das trifft den Kern, oder anders gefragt, wie steht es um die politische Kultur in der Tschechischen Republik?
Das ist schön, dass Sie das Wort politische Kultur benutzen, denn ich würde sagen, in Tschechien gibt es keine politische Kultur, und dadurch ist dieses Wort ein Fremdwort bei uns auf der politischen Szene. Was die bisherigen Ausführungen betrifft, kann ich nur damit einverstanden sein. Also das größte Problem auf der strukturellen Ebene sehe ich vor allem bei dem Wahlsystem. Also in Tschechien ist im Moment ein Verhältnis Wahlrecht, und bei den letzten Wahlen bei den mehreren letzten Wahlen hat sich gezeigt, es ist nicht wahrscheinlich der richtige Weg, den wir gehen, und man müsste zum Mehrheitswahlrecht übergehen. Denn durch die Verhandlungen, die dann die Parteien führen und bei Koalitionsverträgen, muss dann die eine und die andere Partei auch von deren Programm runtergehen, und die politische Verantwortung leidet dadurch sehr stark. Also wir sind der Meinung, jetzt bei Respekt, weil wir haben das ja gesagt, wir schreiben jetzt auch sehr stark gegen die politischen Schritte, weil wir die nicht für gut halten. Wir sind der Meinung, dass die Parteien durch Mehrheitswahlsystem mehr Verantwortung übertragen bekommen würden.
Also die Probleme, die Sie beschrieben haben, liegen ja darin, dass offenbar in dem Aushandeln zwischen den politischen Programmen, zwischen den Parteien etwas nicht funktioniert, und das Mehrheitswahlrecht würde ja wahrscheinlich zu stabileren Mehrheiten führen, gleichzeitig aber auch nicht so gut wie das Verhältniswahlrecht, was wir ja auch in Deutschland vorwiegend haben, nicht so gut die Gesamtheit der Bevölkerung abbilden und eben auch eine starke Opposition zulassen. Eine starke Opposition ist aber offenbar ja gerade das Problem, was in der Tschechischen Republik besteht, weil die Opposition der Regierung eigentlich nie wirklich das Regieren gönnt. Den Eindruck könnte man zumindest haben. Professor Peschek, Sie betreiben ja internationale Studien, das heißt, Sie schauen sich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse in anderen Ländern an. Was ist an der Tschechischen Republik anders, dass dort ein System, was woanders scheinbar funktioniert, in Tschechien nicht funktioniert? Was ist dafür der Grund?
Also ich habe eine Befürchtung, dass die Umstände nicht so einmalig sind. Man begegnet schon die Ansichten, es kommt zu einer Italienisierung der tschechischen Politik. Man befürchtet dasselbe in Niederlanden und vielleicht auch anderswo. Das heißt, das ist etwas ein Systemproblem und ich befürchte, dass wir dieses Problem mit einer Veränderung von der politischen Methodik, also mit dem Sprung von dem Verhältniswahlrecht zu dem Mehrheitswahlrecht nicht bekämpfen können oder dass wir keine besseren Ergebnisse dadurch bekommen. Das Hauptproblem ist wirklich ein Verfall der politischen Kultur oder gar die Absenz einer wirklichen politischen Kultur. Mit anderen Worten, es fehlt die bürgerliche Gesellschaft, welche eine Bedingung für die funktionierende Demokratie ist. Und unter diesen Bedingungen hoffen dann die meisten Wähler auf die Wunde, auf die neuen Parteien. Ich bin leider ein Opfer der Umstände. Ich lebe in einem akademischen Ghetto im Prinzip und die meisten Leute, mit denen ich kommuniziere, das sind die Studenten oder die Dozenten. Es wurde jetzt gerade eine Schätzung publiziert in unserem Fakultätsperiodikum, wo die Studenten ihre Wahlstimmenschätzungen gegeben haben. Und dann sieht man eigentlich, die Hälfte der Studenten würde für Top 009, also für die neue Partei von Fürst Schwarzenberg, die Stimmen abgeben, in der Hoffnung, dadurch wird man diese Coulage der tschechischen Politik endlich beherrschen. Das ist immer die Hoffnung auf die wesentlichen Veränderungen, welche den ganzen System verwirft und dann ja, geht man weiter in die gute Zukunft. Aber das kann nicht funktionieren.
Die Frage an Kai-Olaf Lang, weil Sie ja auch bei der Stiftung Wissenschaft und Politik den Vergleich auch zu anderen Ländern Mittel- und Osteuropas haben, das widerspricht ja eigentlich dem, was Sie gerade gesagt haben. Bislang war seit 20 Jahren fast das Parteienspektrum in der Tschechischen Republik erstaunlich stabil. Die tschechischen Sozialdemokraten, sogar eine Neugründung nach der Wende, ODS aus dem Bürgerforum hervorgegangen, die Christdemokraten, KDU, CSL, das waren alles zusammen mit den Grünen, die jetzt dazugekommen sind, eigentlich ein Parteienspektrum, was so aussah, als wäre es genau wie in vielen Ländern Westeuropas auch. Jetzt aber scheint es ja, wie Professor Peschek gerade gesagt hat, eine Stimmung zu geben, auch für Parteineugründungen, wie wir sie in anderen Ländern sehr häufig erlebt haben. Ist das dann auch ein Stück weit Normalisierung der Tschechischen Republik oder ist es, wie Professor Peschek gesagt hat, eine Krise, die auch in anderen Ländern sich zeigt?
Also ich denke, tatsächlich war in den letzten zwei Dekaden die Tschechische Republik zusammen mit ganz wenigen anderen, vielleicht Slowenien, ein Land, in dem wir, was die politische Landschaft angeht, prima facie eine relativ fortentwickelte, weiche Harmonisierung beobachten konnten. Prima facie. Tatsächlich sehen wir jetzt, dass der Umstand, dass wir dort Sozialdemokraten hatten oder haben, konservative Christdemokraten, sogar Grüne, dass das sozusagen in der tiefen Wirkung noch nicht allzu viel bedeutet. Und da liegt, glaube ich, auch der Hase im Pfeffer. Ich würde schon sagen, dass die Diskussion um das Wahlsystem sehr wichtig ist. Gleichwohl bin ich mir nicht sicher oder hätte Zweifel daran, ob der Einstieg in das Mehrheitswahlsystem sozusagen einen Umschwung bringen würde. Wir haben übrigens das Mehrheitswahlsystem bereits, nämlich bei den Wahlen zum Senat. Wir haben das Mehrheitswahlsystem auch in anderen Ländern der Region, zumindest sehr stark mehrheitsbildende Effekte in Ungarn. Und dort sehen wir, und das ist in der Regel ja das Hauptproblem in den Ländern der Region, eine sehr starke Polarisierung. Zwei Lager, die sich bis aufs Messer bekämpfen und die nicht in der Lage sind, Kompromisse zu finden. Und das war genau, ja, paradoxerweise ein Problem in der tschechischen Politik in den letzten Jahren, dass wir sozusagen sehr enge Mehrheitsverhältnisse hatten und dass man aber dann anfing zu kungeln. Also das beste Beispiel dafür sicherlich die Situation, die nach den Wahlen von 1998 entstand. Es gab keine, oder bereits die Wahlen von 96. Václav Klaus verliert damals die Mehrheit mit der Rechtskoalition, ist gezwungen, damals sich mit den Sozialdemokraten von Semmern einzulassen. Zwei Jahre später, umgekehrte Vorzeichen, es bildet sich eine Minderheitsregierung der Sozialdemokraten und die wird abgestützt durch einen relativ intransparenten Oppositionsvertrag. Also man ist sozusagen, man hat die Tendenz hin zu einem Kartell zwischen den großen Parteien, und es werden Posten verschachert und es ist relativ unklar, was die Machtlogik ist, die dahinter steht. Also insofern einerseits die Notwendigkeit zum Kompromiss, andererseits aber nicht eine moderne Konsenskultur, sondern ein relativ undurchsichtiges Geschachere. Das ist das eine Problem und das ist auch, glaube ich, das Spezifikum, das wir in der Tschechischen Republik haben. Ich glaube, dass wir auch nach den Wahlen von 2010 keine revolutionäre sozusagen Neuformierung der politischen Landschaft in der Tschechischen Republik vorfinden werden. Und das ist eben auch der Unterschied zu anderen Ländern in der Region. Auch Skandale, wie wir sie in der letzten Zeit gesehen haben, etwa der Versuch, die Gesetzgebung im Lotteriewesen und anderen Bereichen zu beeinflussen, das wird nicht die Folge haben, dass einzelne Parteien implodieren werden. Es wird in vielerlei Hinsicht, glaube ich, systemkonform abgefangen werden, was nicht heißt, dass es hier und da eine neue Partei geben wird. Und Top 09 ist ja vielleicht gar nicht so neu und besetzt einen Platz in der politischen Landschaft, der immer mal wieder ein bisschen changierte, also rechte Mitte, pro-europäisch. Summa summarum würde ich also sagen, in der Tschechischen Republik wird nach wie vor dominieren diese Situation, diese intransparente, knappe Situation, die eine Tendenz hat zu intransparenten Deals. Die Probleme sehe ich nicht unbedingt im Bereich der Bürgergesellschaft. Die ist tatsächlich schwach und das ist ein Defizit, mit dem wir uns in allen Ländern der Region vermutlich auf lange Zeit abfinden werden. Ich würde sagen, zwei Bereiche sehen, wo die Arbeit sozusagen ansetzen muss. Zum einen müssen diese Parteien, die sich sozialdemokratisch, christdemokratisch oder konservativ nennen, auch Programmparteien werden. Sie müssen sozusagen auf diese Labels, müssen Inhalte folgen und zwar konkrete Vorschläge. Und zum anderen, das ist relativ schwierig, geht es sozusagen nicht weniger um die Zivilgesellschaft, sondern um das politische Führungspersonal. In Polen nannten das mal einige konservative Politiker die Notwendigkeit für einen neuen Republikanismus und eine Erneuerung der politischen Klasse, die sich an bestimmten ethischen Prinzipien ausrichtet. Die Frage ist sozusagen, von wo der Impuls kommen soll, dass diese Erneuerung stattfindet. Insofern würde ich sagen, ich denke, es wird viel Kontinuität bleiben und die tschechischen Wähler tendieren offenbar eher dazu, die Option Exit als die Option Voice wahrzunehmen. Also vielleicht wird dann eher die Wahlabsenz zunehmen, die Leute werden zu Hause bleiben und auf ihre Chatas fahren, statt zu den Wahlen zu gehen und irgendwelche Neu- oder Protestparteien zu wählen.
Da würde ich gerne nochmal bei Bára Procházková nachbohren. Wie ist das denn? Haben Sie Leute in Ihrem Umfeld, im unmittelbaren persönlichen Umfeld, die sich für einzelne Parteien engagieren? Und wie wird solches Engagement angesehen?
Also es gibt eine junge Generation von jungen Politikern, die im Moment sehr aktiv ist. Also die ist nicht zu sehen, aber die arbeitet aktiv. Das sind junge Leute, die im Moment noch in der Ausbildung sind. Also die studieren noch oder schreiben ihre Doktorarbeit. Gleichzeitig sind sie Mitglieder der jungen politischen Parteien. Also damit meine ich die jungen Konservativen oder jungen Sozialdemokraten.
Die Jugendorganisation der Parteien, ne?
Die Jugendorganisation der Parteien. Und wenn ich mit diesen Leuten spreche im Rahmen von meinen Texten und Reportagen und Analysen, dann habe ich das Gefühl, dass gerade sie auch sehr verzweifelt sind und versuchen, sie werden das anders machen und neu machen. Es mag wie ein Klischee klingeln, dass junge Leute die Zukunft verändern, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn eine neue Führungsschicht in ein paar Jahren kommt, und das wird bestimmt nicht 2010 sein, dass sich die Verhältnisse ändern. Denn die aktuelle politische Elite, sie ist sehr oft durch wirtschaftliche oder auf dem wirtschaftlichen Leiter hochgeklettert. In den 90er Jahren hatte sie viel Kontakte zu den Wirtschaftseliten. Und durch die Privatisierung sind viele Leute auch zur Macht gekommen. Das betrifft aber nicht die neue Elite, die tatsächlich von unten, von jung auf sich für Politik interessiert. Das ist die eine Seite und da glaube ich sehr stark drauf. Zu der Öffentlichkeit würde ich sehr gerne sagen, dass es wird bestimmt, wie Kai-Olaf Lang schon gesagt hat, so sein, dass die Leute sich noch weniger für die Politik interessieren werden. Aber das ist auch jetzt schon in den Umfragen sehr klar, denn die Leute nehmen wesentlich stärker die wirtschaftliche Krise wahr als die politische Krise. Also wenn man sich die Ergebnisse der Umfragen anguckt, dann sieht man, dass die politische Krise kaum in den Köpfen der Leute ist.
Wenn ich noch eins anfügen dürfte, der Hinweis auf sozusagen die Jungpolitiker ist ja immer wichtig. Ich hätte noch ein Element, wo man, glaube ich, das Auge draufhalten sollte, wo es interessante Entwicklungen gibt, wenn auch nicht unbedingt optimistisch. Das sind die Regionen. Also es gibt, glaube ich, doch in den letzten Jahren infolge letzten Endes der Dezentralisierung des Staatsaufbaus, auf den ja auch die EU sehr stark gedrängt hat, doch so etwas wie neue kommunale und regionale Eliten. Und in manchen Parteien spielen sie auch eine sehr große Rolle. Zumindest war das so. Nicht unbedingt eine positive, aber es ist eine neue Qualität. Also die Rolle beispielsweise der Regionalfürsten in der ODS, die ja dann auch versuchen, Topolanek abzusägen. Vielleicht wird sich so etwas Ähnliches auch in der GSSD ergeben, wenn man jetzt sozusagen in den Regionen Regierungspartei ist. Wenn wir uns die Umfragen anschauen, wie das Institutionenvertrauen sich gestaltet, dann führt bei sowas auch in der Tschechischen Republik der Präsident, dann kommt die Regierung, ganz weit unten ist das Parlament, die beiden Parlamentskammern, aber in der Mitte irgendwo rangieren die Gemeindevertretungen und die Regionalvertretungen. Insofern gibt es da, glaube ich, schon ein gewisses Potenzial, neue politischen Eliten zu rekrutieren. Auch hier, und deswegen ist mein Optimismus begrenzt, natürlich die Gefahr, auch dort haben sich sozusagen neue Seilschaften herausgebildet, und insofern werden das nicht unbedingt diejenigen sein, die solch einen neuen Republikanismus repräsentieren werden. Aber es ist, glaube ich, ein wichtiges Potenzial für die Rekrutierung neuer Eliten.
Professor Peschek, was halten Sie von diesen neuen Eliten? Ist das tatsächlich ein Potenzial? Also einerseits die jungen Politiker in den Jugendorganisationen der etablierten Parteien oder auch die regionalen Eliten, die Kommunalpolitiker, die auf der Bezirksebene sich eben auch am politischen Geschäft dort beteiligen und natürlich näher an den Leuten sind. Wie schauen Sie auf die Zukunft angesichts der Tatsache vielleicht auch, dass der ehemalige Ministerpräsident Miloš Zeman gerade wieder eine eigene neue Partei gründen will und was ja eher für eine Rückwärtswendung im Personal sprechen würde. Glauben Sie, da kommt eine neue Generation?
Ja. Ich würde mich eigentlich als Feminist gerne der Frau Procházková anschließen, aber leider als alter Mann muss ich dem Kai-Olaf Lang zustimmen. Ich bin fast extrem skeptisch. Es gab schon einen Versuch von Frau Bojerová, so eine ganz neue und kompetente Partei zu gründen. Dieser Versuch ist gescheitert. Und daneben, es spielt die Mediokratie, also diese Beherrschung der Gesellschaft und der Politik durch die Medien, eine gigantische Rolle. Die Leute lesen immer weniger, also die Zeitungen, die Wochenzeitungen. Das ist eigentlich die Sache der intellektuellen Eliten. Das kommt nicht bis an das ganze Volk. Und die Leute schauen das Fernsehen zu und das ist leider dann, das führt dazu, dass sie passiv und für diese Skandale, für diese besondere Ausstrahlung der Persönlichkeiten anfällig sind. Das, was gesagt wurde über die besondere Rolle der Wirtschaftseliten, das würde ich bestätigen. Vor ein paar Jahren hatte hier in Prag George Mink von Cipov von Paris, von Science Politik, ein sehr interessantes Seminar oder Tagung gehalten über die Kontinuität in der Wirtschaftseliten der Nachkommunismuszeit in dem mittleren und westlichen Europa. Das heißt, inwieweit die Leute, welche heute an der Spitze der verschiedensten Firmenbetriebe sich befinden, inwieweit sie schon in dem alten Regime auf diesen Posten standen. Er hatte, das war wirklich die Befragung von den Leuten, welche eigentlich ganz gerne mitgespürt haben, also wirklich angeantwortet haben. Die Bereitschaft, das zu bejahen, so ein Projekt, war hoch, von Russland bis nach Tschechien. Und das sind eigentlich die Leute, welche damals bei der Wende, sagen wir 35 plus minus in diesem Alter waren und welche in der zweiten Garnitur standen. Die Parteivorräte mit der technischen oder wirtschaftlichen Ausbildung, und die haben dann die Spitzenpositionen erobert. Die halten das bis heute. Die Ergebnisse sehen wir auch in der akademischen oder wissenschaftlichen Politik. Diese Neigung, alle Macht den wirtschafts- und technischen Experten zu geben, die überflüssigen Bürger, die überflüssigen akademischen Intellektuellen wegzuschaffen. Und dasselbe passiert in der ganzen Gesellschaft. Diese, also nicht gerade hohen kommunistischen Eliten, aber doch im System gut integrierten, auch Werte, in dem Wertebereich kommunistisch integrierten Eliten, die sind heute, sagen wir, 55, 60, die beherrschen die Gesellschaft und geben den Ton auch der Politik, welche sie finanzieren. Also in diesem Sinne bin ich sehr skeptisch, was die Zukunft betrifft. Die Parteien der Pensionisten von diese Partei von Herrn Semann oder solche Versuche, die werden die Politik noch undurchsichtiger machen. Also leider muss ich skeptisch der Schätzung von Kai-Olaf Lang zustimmen.
Dann werfe ich noch mal eine Frage in die Runde, nämlich die Frage nach dem Was tun. Kai-Olaf Lang hat eben schon die Frage aufgeworfen, wer müsste eigentlich aktiv werden? Wer könnte aktiv werden, um etwas zu tun für besseres politisches Personal, vielleicht auch für eine Bewusstseinserweiterung des vorhandenen politischen Personals, insbesondere der Nachwuchspolitikerinnen und Politiker? Und was könnte man tun? Ich denke jetzt ganz konkret an Fortbildungen, an Programme, an Austauschmöglichkeiten. Sie sind ja alle auch international unterwegs und orientiert. Wie müsste das aussehen, wenn etwas Konkretes getan wird gegen diese Müdigkeit, gegen diese Bewegungslosigkeit, auch gerade beim Personal der politischen Parteien? Wer möchte beginnen?
Ich würde gerne was dazu sagen. Ich sehe ganz klare Zukunft, und zwar die Zukunft der Gerichte. Es mag komisch klingeln, denn im Moment spricht man in Tschechien auch über die Justizmafia, das heißt über die Verbindung der hohen Juristen und der hohen juristischen Klasse mit der Politik. Aber gleichzeitig war gerade die Entscheidung des Verfassungsgerichtes darüber, dass die Wahlen eben nicht stattfinden, dass die Wege der Politiker nicht richtig waren, jetzt in diesem Herbst. Das ist eine Schlüsselentscheidung gewesen, denn die Gerichte haben gezeigt, dass die Politiker nicht alles machen dürfen, dass sie die Verfassung nicht verdrehen dürfen, genauso wie es ihnen passt. Und ähnliches. Die Öffentlichkeit sieht zwar zu einem großen Teil gerade das Verfassungsgericht als einen Gründer der politischen Krise, was man in den Umfragen sehen kann. Wir sind aber ganz stark der Meinung, dass es die Hoffnungstropfen sind für die gute Zukunft. Denn wenn man die Gerichte weiterhin stärkt und wenn die Gerichte versuchen, unabhängig zu entscheiden, dann können sie wirklich ganz entscheidend die Politiker auch kontrollieren und ihnen die Grenzen zeigen, in denen sich die Politiker bewegen dürfen.
Also die Gerichte und der Rechtsstaat wenigstens als eine Begrenzung von Missbrauch. Kai-Olaf Lang. Ja, das ist auch die eigene Frage. Wer kann aktiv werden?
Also man kann, ich würde das unterstreichen, man kann das natürlich noch ein bisschen weiter fassen. Es ist die alte Aufgabe, die wir letzten Endes in allen Transformations- oder Post-Transformationsgesellschaften im östlichen Teil des Kontinents haben. Es ist die Frage nach der Schaffung funktionierender Institutionen, insbesondere eines funktionierenden politisch-administrativen Systems. Dazu gehören, glaube ich, ganz wichtig, ist es die Justiz, aber auch die öffentliche Verwaltung. Im engeren Sinne, auf allen Ebenen, in allen Bereichen. Der Aufbau eines Beamtenkorps mit einem dazugehörigen Ethos, auch wenn das ein bisschen pathetisch klingeln mag. Zum anderen natürlich, da wird es dann schon schwieriger, die Frage nach der Software sozusagen, also nach dem Personal und nach dem Mindset dieses Personals. Und ich glaube, es ist eine der Lehren, die wir tatsächlich, auch wenn wir in die Region blicken, aus den letzten zwei Jahrzehnten ziehen müssen. Diese in Polen würde man sagen, die Ethosowce, also die verantwortungswerteorientierten Politiker, die kann man an einer Hand abzählen und die kann man auch nicht künstlich züchten. Und was, glaube ich, charakteristisch ist, und da würde ich eben doch auch wieder dem Pessimismus ein bisschen verfallen, vor 10 Jahren, ein Jahrzehnt nach dem demokratischen Durchbruch in der damaligen Tschechoslowakei, in der Zeit des Oppositionsvertrages, gab es so eine Protestbewegung von Jüngeren, nicht mehr ganz so Jungen, von ehemaligen Führungspersönlichkeiten des studentischen Protestes beispielsweise, die damals so eine Initiative lancierten, Dziękujemy odjedzie. Also wir danken der politischen Garnitur, die sozusagen die Transformation bewerkstelligt hat, aber ihr könnt jetzt wirklich allmählich abtreten, denn zu viele Fehler, zu viele Flecken haften an eurem Revier. Und selbst so etwas, zumindest nach meinem Wissen, zeichnet sich 20 Jahre nach dem Systemwechsel nicht ab. Also im Prinzip das Gewissen der Bürgergesellschaft, das Gewissen des demokratischen Umbruchs und eine Gruppe von politisch Aktiven, die diesen Unmut konstruktiv formuliert, auch die ist offensichtlich nicht mehr vorhanden. Insofern ist das, glaube ich, ein Bohren von ziemlich dicken Brettern und wir werden nicht sehr schnell Erfolge erzielen können.
Ich sehe schon, der Skeptizismus wird am Ende dieses Gespräches überwiegen, insbesondere deswegen, weil ich jetzt Professor Peschek nochmal anspreche.
Danke, dass du.
Und trotzdem aber nochmal die Frage, wer kann etwas tun, was muss getan werden?
Also ich versuche das vielleicht, aber vor allem, ich schätze unendlich die Leistungen vom Verfassungsgericht. Da sind wirklich wunderbare Leute und wenn man sich die Zeit nimmt, auch ihre Texte zu lesen, das ist wirklich auch die intellektuelle Elite juristisch orientiert, also das lohnt sich schon sehr, aber das sind keine glorreiche Sieben, um unser Dorf zu retten. Auch in dem Film sagt der Alte am Ende, nur die Bauern können überlegen, die können das für einen Moment leisten, aber nicht für ewig. Und die Frage der neuen Ausbildung des Beamtenkorps, das ist leider auch etwas, was ich skeptisch sehe. Sehr viele unserer hochkompetente Absolventen gehen in die Ministerien. Und sehr viele von ihnen nach ein paar Jahren wechseln in die Privatsphäre oder ins Ausland, weil sie nicht gerade gut bezahlt werden und weil sie keine gute Karriere sehen. Wenn Sie die Beamten von den Spitzenämtern dieser Republik untersuchen, also prosopografisch, also wirklich systematisch eine sozial orientierte Untersuchung, dann sehen Sie, wie viel junge, wenig gebildete, wenig kompetente Leute relativ hohe Funktionen innehaben und dass die Kontinuität in den Ämtern, was in der Bundesrepublik oder in Großbritannien gigantisch ist, hier selten ist. Das heißt, die absolute Stütze des Funktionieren des Staates ist in diesem Staat sehr niedrig. Und die Hoffnung auf die junge Generation würde ich auch etwas dämpfen. Ich habe jetzt in Österreich die Umstände etwas systematischer beobachtet. Also dieser Aufstieg der FPÖ, der neu definierten Massenpartei, wo die intellektuellen Spitzen gleich wie die Masse der Arbeiter anwesend ist, und diese populistische, eigentlich faschistische Partei unter dem Strache, das ist gerade das, was dann die junge Generation Österreichs anspricht. 40% der Wähler unter 40 sind eigentlich für diese Partei entschieden. Das heißt, die Potenziale von Rechtspopulismus, diese Potenziale der Unstabilität, weil diese Parteien, das ist gerade das, was Berlusconi in Italien auch trägt. Das ist eine Riesengefahr für die bürgerliche Gesellschaft und die Stabilität der Demokratie auch in der Tschechischen Republik. So speziell demokratisch sind wir nicht, wir Enkel von Tomáš Masaryk. Also bitte sehr, Skepsis und nicht der Hype.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen drei Mitdiskutanten. Eine schwierige Situation, die auch keine schnelle Lösung am Horizont erscheinen lässt. Es sei denn, es kommen eben doch die glorreichen Sieben, um einmal aufzuräumen. Aber die sind bislang noch nicht zu sehen. Ich bedanke mich bei Bára Procházková, bei Kai-Olaf Lang und bei Professor Dr. Jiří Pešek für das Gespräch. Sicherlich wird die politische Situation in der Tschechischen Republik, aber auch die Frage der politischen Kultur und auch der politischen Systeme der Bürgergesellschaften in Mittel- und Osteuropa auf der Seite www.moekompetenz.de noch öfter zur Sprache kommen. Für heute herzlichen Dank und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Tschüss.